Veas Zimmer waren groß und luxuriös, mit herrlichem Blick auf die Lichter von Nio, eingerichtet ganz in Weiß. Sogar die Teppiche waren weiß. Inzwischen war Scheweck ein solcher Luxus jedoch gleichgültig geworden. Und außerdem war er furchtbar müde. Die Gäste wurden erst in einer Stunde erwartet und so schlief er, während Vea sich umzog, in einem riesigen weißen Sessel im Wohnzimmer ein. Als das Hausmädchen beim Tischdecken mit irgendetwas klapperte, wachte er auf, gerade noch rechtzeitig, um Vea eintreten zu sehen. Sie trug die formelle Abendkleidung der Jutifrauen, einen bodenlangen Faltenrock, der von ihren Hüften herabfiel und den gesamten Oberkörper freiließ. In ihrem Nabel glitzerte ein kleiner Edelstein, genau wie in den Filmen, die er vor einem Vierteljahrhundert zusammen mit Tirin und Bedab am Regionalinstitut für Wissenschaften im unteren Nordland gesehen hatte. Ganz genauso. Halbwach, aber voll erregt, starrte er sie an. Sie hielt ein wenig lächelnd seinem Blick stand. Dann setzte sie sich neben ihn auf einen niedrigen, gepolsterten Hocker, sodass sie zu ihm aufsehen konnte. Sie drapierte ihren weißen Rock über den Fußknöcheln und sagte, »Also dann erzählen Sie mir mal, wie es auf Anaris wirklich zwischen Männern und Frauen zugeht.« Es war unglaublich. Das Hausmädchen und der Angestellte des Partyservice waren im gleichen Raum. Sie wusste, dass er eine Partnerin hatte, und er wusste, dass sie einen Ehemann hatte. Nicht ein einziges Wort über Kopulation war zwischen ihnen gefallen, und dennoch ihr Kleid, ihre Bewegung, ihr Tonfall, was waren dies anderes als eindeutigste Aufforderungen? »Zwischen einem Mann und einer Frau ist genau das, was sie wollen«, antwortete er ziemlich grob. »Jeder von ihnen und beide zusammen.« »Dann stimmt es tatsächlich, dass sie keine Moral haben?«, fragte sie, vorgeblich geschockt, in Wirklichkeit aber begeistert. »Ich weiß nicht, was sie damit meinen. Einem Menschen dort weh zu tun, ist doch dasselbe wie einem Menschen hier weh zu tun. Sie meinen, sie haben noch immer dieselben alten Spielregeln? Sehen Sie, ich halte Moral ganz einfach für einen Aberglauben, ungefähr wie Religion. Man muss sie ausmerzen.« »Unsere Gesellschaftsform«, entgegnete er völlig verwirrt, »ist aber ein Versuch, Moral zu erreichen. Das Moralisieren, ja, das muss ausgemerzt werden, die Vorschriften, die Gesetze, die Strafen, damit der Mensch Gut und Böse erkennen und zwischen beiden wählen kann. Sie haben also die Gebote und Verbote abgeschafft, aber wissen Sie, ich glaube, ihr Odonia habt den Kern der Sache nicht erfasst. Ihr werft die Priester, die Richter, die Scheidungsgesetze und so weiter über Bord, die wirklichen Probleme dahinter aber, die behaltet ihr. Nur, dass ihr sie nach innen verlagert, in euer Gewissen. Und da sind sie immer noch. Ihr seid Sklaven, nach wie vor. Ihr seid gar nicht wirklich frei. Woher wollen Sie das wissen?« »Ich habe einmal einen Zeitungsartikel über den Odonismus gelesen«, erklärte sie. »Und heute habe ich den ganzen Tag mit ihnen verbracht. Ich kenne sie nicht, aber ich weiß einiges über sie. Ich weiß, dass sie eine Königin Theaea in sich haben, direkt da oben, in ihrem behaarten Kopf. Und sie kommandiert sie herum, so wie die alte Tyrannen ihre Leibeigenen. Sie sagt, tu dies, und sie tun es. Sie sagt, tu das nicht, und sie lassen es. Aber da gehört sie ja auch hin«, sagte er lächelnd, »in meinen Kopf. Nein, es ist viel besser, wenn sie in einem Palast wohnt. Dann könnten sie gegen sie rebellieren, und das täten sie. Ihr Ur-Urgroßvater hat das getan. Zumindest aber ist er auf den Mond geflüchtet, um ihr zu entkommen. Die Königin Theaea aber hat er mitgenommen, und sie haben sie immer noch.« »Mag sein. Aber auf Anaris hat sie gelernt, dass ich, wenn sie mir befiehlt, einem anderen Menschen weh zu tun, mir nur selber weh tue. Dieselbe alte Heuchelei, das Leben ist ein Kampf und der Stärkste gewinnt. Die Zivilisation kaschiert nur das Blut und versteckt den Hass hinter schönen Worten. Ihre Zivilisation vielleicht. Unsere kaschiert gar nichts. Es liegt alles offen da. Königin Theaea trägt dort ihre eigene Haut. Wir folgen nur einem einzigen Gesetz, dem Gesetz der menschlichen Evolution. Das Gesetz der Evolution lautet, dass nur die Stärksten überleben. Ja, und die Stärksten in der Existenz jeder sozialen Spezies sind diejenigen, die am sozialsten sind. am moralischsten, nach menschlichen Maßstäben. Sehen Sie, wir auf Anaris haben weder Opfer noch Feinde. Wir haben nur einander. Aus gegenseitigem Wehtun gewinnt man keine Kraft. Daraus erwächst nur Schwäche. Ihr Wehtun oder Nicht-Wehtun interessiert mich nicht. Andere Menschen interessieren mich auch nicht. Die interessieren niemanden. Die heucheln alle nur Interesse. Ich will aber nicht heucheln. Ich will frei sein. Aber wehe, begann er sehr liebevoll, denn dieser Ruf nach Freiheit rührte ihn sehr. Aber da läutete es an der Tür. Wehe stand auf, strich ihren Rock glatt und ging lächelnd hinaus, um ihre Gäste zu begrüßen. Im Laufe der nächsten Stunde erschienen 30 bis 40 Personen. Zuerst war Scheweck verärgert, unzufrieden, gelangweilt. Dies war wieder so eine Party wie die vielen anderen, bei denen alle mit einem Glas in der Hand herumstanden, lächelten und endlos redeten. Allmählich jedoch wurde es unterhaltsamer. Diskussionen und Gespräche kamen in Gang. Die Leute setzten sich, um in Ruhe miteinander zu sprechen. Es wurde langsam eine Party, wie Scheweck sie von zu Hause kannte. Leckeres Kleingebäck, Fleisch und Fischstückchen wurden herumgereicht und die Gläser wurden unablässig durch einen aufmerksamen Diener nachgefüllt. Auch Scheweck nahm etwas Alkoholisches. Er hatte die Uraste jetzt seit Monaten beobachtet, wie sie diesen Alkohol schlürften, und keiner von ihnen schien davon krank geworden zu sein. Das Zeug schmeckte wie Medizin, doch irgendjemand erklärte ihm, dass es hauptsächlich aus kohlensäurehaltigem Wasser bestand, und dagegen hatte er nichts einzuwenden. Er war durstig, also trank er das Glas in einem Zug leer. Zwei Männer wollten unbedingt mit ihm über Physik sprechen. Der eine von ihnen war sehr höflich und Scheweck konnte ihm einige Zeit aus dem Weg gehen, denn er fand es anstrengend, mit Nichtphysikern über Physik zu reden. Der andere dagegen war aufdringlich und vor ihm gab es einfach keinen Entrinnen. Durch die Verärgerung, die Scheweck empfand, fiel es ihm jedoch leichter, mit diesen Menschen zu sprechen. Der Mann wusste alles, offensichtlich, weil er sehr viel Geld hatte. Meiner Meinung nach, erklärte Herr Scheweck, leugnet Ihre Simultanitätstheorie die auf der Hand liegendste Tatsache im Zusammenhang mit der Zeit, die Tatsache, dass die Zeit vergeht. Nun, wir Physiker sind sehr vorsichtig mit dem, was wir als Tatsache bezeichnen. Das ist bei uns anders als im Geschäftsleben, antwortete Scheweck, sehr freundlich und liebenswürdig. Doch in seiner Liebenswürdigkeit lag irgendetwas, das wer, die sich mit einer anderen Gruppe in der Nähe unterhielt, veranlasste, sich zu ihm umzudrehen und zuzuhören. Im Rahmen der strikten Terminologie der Simultanitätstheorie gilt die Zeitfolge nicht als physikalisch-objektives Phänomen, sondern als ein subjektives. Nun hören Sie auf, den armen Deari zu erschrecken, und erzählen Sie uns lieber, was das in der Kindersprache bedeutet, bat ihn Wea. Scheweck musste über ihr geschicktes Eingreifen lächeln. Also, wir glauben immer, dass die Zeit vergeht, an uns vorüberfließt. Aber wenn wir es nun wären, die sich vorwärts bewegen, von der Vergangenheit in die Zukunft, ständig etwas Neues entdeckend, das wäre fast so, als läse man in einem Buch. Das Buch ist da, als Ganzes, auf einmal, zwischen den beiden Buchdeckeln. Wenn man aber den Inhalt lesen und begreifen will, muss man mit der ersten Seite beginnen, und schön der Reihe nach weitergehen. Dann wäre das Universum ein riesiges Buch und wir wären alle ganz kleine Leser. Aber Tatsache ist doch, entgegnete Deari, dass wir das Universum als eine Abfolge, einen Fluss erleben. Und das wäre dann der Sinn dieser Theorie, dass irgendwo auf einer höheren Ebene alles gleichzeitig nebeneinander besteht? Das mag für euch Theoretiker ja ganz lustig sein, einen praktischen Nutzen aber sehe ich nicht. Keinerlei Relevanz zum wirklichen Leben. Es sei denn, es bedeutet, wir könnten eine Zeitmaschine bauen, fügte er mit ziemlich harter, künstlicher Jovialität hinzu. Aber wir erleben das Universum gar nicht ausschließlich als Zeitablauf, widersprach Scheweck. Träumen Sie nie, Herr Deari? Er war stolz, dass er zum ersten Mal nicht vergessen hatte, ein Herr vor den Namen zu setzen. Was hat das damit zu tun? Anscheinend erleben wir die Zeit an sich nur in unserem Bewusstsein. Ein Säugling kennt keine Zeit. Er kann sich nicht von der Vergangenheit distanzieren und begreifen, wie sie sich zu seiner Gegenwart verhält, oder planen, wie seine Gegenwart sich zu seiner Zukunft verhalten soll. Er weiß nicht, dass die Zeit vergeht. Er begreift nicht, was tot ist. Und so arbeitet das Unbewusste des Erwachsenen noch immer. Im Traum gibt es keine Zeit. Die Abfolge der Dinge gerät durcheinander. Ursache und Wirkung sind vertauscht. In Mythen und Legenden gibt es keine Zeit. Welche Vergangenheit ist gemeint, wenn es im Märchen heißt, es war einmal? Wenn daher der Mystiker die Verbindung zwischen seinem Verstand und seinem Unbewussten wiederherstellt, sieht er, wie alles wieder ein Ganzes wird, und er begreift die ewige Wiederkehr. Ja, natürlich, die Mystiker, bestätigte der zurückhaltendere Mann eifrig. Tiburis schrieb im 8. Millennium, das Unbewusste fällt mit dem Universum zusammen. Aber wir sind keine Säuglinge, warf Diary ein, wir sind rational denkende und handelnde Menschen. Ist ihre Simultanität vielleicht eine Art mystischer Regressivismus? Es entstand eine Pause, weil Scheweck sich ein Pastetchen nahm, das er gar nicht wollte, und es aß. Er hatte heute einmal die Selbstbeherrschung verloren und sich vor anderen zum Narren gemacht. Einmal war weitaus genug. Vielleicht könnten Sie sie als den Versuch sehen, ein gewisses Gleichgewicht zu erreichen, antwortete er. Denn, sehen Sie, die Sequenz erklärt ganz großartig unser Empfinden einer linearen Zeit und den Beweis der Evolution. Sie schließt die Schöpfung in sich ein und die Sterblichkeit. Aber damit hört es auf. Es befasst sich mit allem, was sich verändert, kann aber nicht plausibel machen, warum manche Dinge auch dauerhaft sind. Sie spricht lediglich vom Pfeil der Zeit, niemals aber vom Kreis der Zeit. Vom Kreis? Fragte der höflichere Inquisitor mit einem so offensichtlichen Wunsch zu lernen, dass Scheweck Diary völlig vergaß und sich begeistert in die Diskussion stürzte, mit Händen und Armen gestikulierend, als wolle er seinem Zuhörer die Pfeile, die Kreise, die Oszillationen, von denen er sprach, materiell sichtbar machen. Die Zeit verläuft sowohl in Zyklen als auch in einer Linie. Ein Planet kreist, verstehen Sie? Eine Kreisbahn. Ein Orbit um die Sonne ist ein Jahr, nicht wahr? Zwei Kreisbahnen, zwei Jahre und so weiter. Sie können die Kreisbahnen endlos zählen als Beobachter. Mit einem solchen System zählen wir auch die Zeit. Er stellt die Zeitzähler dar, die Uhr. Innerhalb dieses Systems jedoch, dieses Zyklus, wo ist da die Zeit? Wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Endlose Wiederholung ist ein atemporaler Prozess. Damit dieser Prozess als temporal empfunden werden kann, muss er mit einem anderen zyklischen oder nicht-zyklischen Prozess verglichen werden. Nun, sehen Sie, das ist sehr merkwürdig und interessant. Die Atome haben, wie Sie wissen, einen zyklischen Bewegungsablauf. Die stabilen Verbindungen bestehen aus Konstituenten, die einen regelmäßigen, periodischen, zueinander in Relation stehenden Bewegungsablauf haben. Tatsächlich sind es die winzigen, zeitreversiblen Zyklen des Atoms, die der Materie ausreichend Dauerhaftigkeit verleihen, um eine Entwicklung zu ermöglichen. Die kleinen Zeitlosigkeiten zusammengenommen bilden also die Zeit. Und dann, im großen Maßstab, der Kosmos. Nun ja, wissen Sie, wir halten das gesamte Universum für einen zyklischen Prozess, eine Oszillation aus Expansion und Kontraktion, ohne Vorher oder Nachher. Und nur innerhalb jedes dieser großen Zyklen, in dem wir leben, nur dort gibt es lineare Zeit, Entwicklung, Veränderung. So besitzt also die Zeit zwei Aspekte. Einmal ist da der Pfeil, der fließende Strom, ohne den es keine Veränderung, keinen Fortschritt, keine Richtung, keine Schöpfung gibt. Und dann ist da der Kreis oder Zyklus, ohne den es nur Chaos gäbe, sinnloses Aufeinanderfolgen von Momenten, eine Welt ohne Uhren, ohne Jahreszeiten, ohne Versprechen. Sie können doch nicht zwei einander widersprechende Behauptungen über ein und dieselbe Sache aufstellen, erklärte Diary mit der Gelassenheit überlegenen Wissens. Mit anderen Worten, einer dieser Aspekte ist real, der andere ist nichts weiter als Illusion. Das haben schon viele Physiker behauptet, gab Scheweck zu. Aber was sagen Sie? Fragte derjenige, der lernen wollte. Nun, ich finde, dass man es sich damit zu einfach macht. Kann man Sein oder Werden als Illusion abtun? Werden ohne Sein ist sinnlos, Sein ohne Werden ist unendlich langweilig. Wenn der Verstand aber fähig ist, die Zeit in diesen beiden Formen wahrzunehmen, dann sollte eine echte Chronosophie ein Feld darstellen, in dem die Relation der beiden Aspekte oder Prozesse der Zeit verstanden werden kann. Aber was nützt dieses Verstehen, fragt Deari, wenn es nicht zu praktischer, technologischer Anwendung führt? Dann ist es doch nichts als ein Jonglieren mit Worten, oder? Sie stellen Fragen wie ein echter Profitler, sagte Scheweck. Und keine Menschenseele im Raum ahnte, dass er Deari damit die schwerste Beleidigung zugefügt hatte, die in seinem Vokabular existierte. Im Gegenteil, Deari nickte sogar, akzeptierte sie mit Genugtuung als Kompliment. Wea jedoch spürte die Spannung und mischte sich ein. »Ich begreife kein Wort von dem, was ihr beiden redet, aber wenn ich das, was Sie, Scheweck, über das Buch gesagt haben, richtig verstanden habe, dass alles wirklich jetzt existiert, könnten wir dann nicht die Zukunft vorhersehen, wenn sie doch schon existiert?« »Nein, nein«, belehrte sie, der zurückhaltendere Mann, »jetzt gar nicht mehr zurückhaltend. Sie existiert nicht wie eine Couch oder ein Haus. Zeit ist nicht Raum. Man kann nicht darin herumwandern.« Wea nickte strahlend, als sei sie erleichtert, an ihren Platz verwiesen zu werden. Und der Zurückhaltende, dem die erfolgreiche Verweisung der Frau aus dem Reich hochfliegender Gedanken Mut gemacht zu haben schien, wandte sich an Deari und sagte, »Nach meiner Meinung findet die Temporalphysik in der Ethik Anwendung. Würden Sie mir da zustimmen, Dr. Scheweck?« »In der Ethik? Ich weiß nicht. Ich befasse mich fast ausschließlich mit Mathematik. Aus ethischem Verhalten kann man keine Gleichungen machen.« »Warum nicht?«, fragte Deari. Scheweck ignorierte ihn. »Aber es stimmt, die Chronosophie bezieht die Ethik mit ein, weil unser Zeitgefühl auch unsere Fähigkeit, Ursache und Wirkung, Mittel und Zweck zu unterscheiden, umfasst. Der Säugling wiederum und das Tier erkennen nicht den Unterschied zwischen dem, was sie jetzt tun, und dem, was aufgrund dessen später geschieht. Sie können keinen Flaschenzug machen oder ein Versprechen. Wir können es. Da wir den Unterschied zwischen jetzt und nicht jetzt erkennen, können wir die Verbindung herstellen. Und hier kommt die Moral ins Spiel, die Verantwortung. Wenn man behauptet, ein guter Zweck könne durch schlechte Mittel erreicht werden, so wäre das genauso, als wolle man behaupten, wenn man am Seil dieses Flaschenzuges ziehe, hebe sich das Gewicht an jenem. Ein Versprechen zu brechen heißt, die Realität der Vergangenheit zu leugnen und heißt daher auch, die Hoffnung auf eine reale Zukunft zu leugnen. Wenn Zeit und Verstand jeweils eine Funktion des anderen sind, wenn wir Geschöpfe der Zeit sind, sollten wir uns darüber klar werden und versuchen, das Beste daraus zu machen, verantwortlich zu handeln. Aber hören Sie, entgegnete Deari mit unerträglicher Genugtuung über seine eigene Klugheit, Sie haben gerade eben gesagt, dass es in Ihrem Simultanitätssystem keine Vergangenheit und Zukunft, sondern nur eine Art ewiger Gegenwart gibt. Wie können Sie also für das Buch verantwortlich sein, das bereits geschrieben ist, das Sie doch nur lesen können? Sie haben keine Wahl, keine Handlungsfreiheit mehr. Das ist das Dilemma des Determinismus. Sie haben ganz recht, das ist im simultanistischen Denken impliziert. Das Sequenzdenken jedoch hat auch ein Dilemma und das sieht, um ein dummes kleines Bild zu gebrauchen, folgendermaßen aus. Sie werfen mit einem Stein nach einem Baum. Und wenn Sie Simultanist sind, hat der Stein den Baum bereits getroffen. Wenn Sie aber Sequentist sind, kann der Stein den Baum niemals treffen. Wofür entscheiden Sie sich also? Vielleicht werfen Sie viel lieber mit Steinen, ohne darüber nachzudenken, ohne eine Wahl zu treffen. Ich ziehe es vor, die Dinge schwierig zu gestalten und wähle beides. Aber wie bringen Sie sie in Übereinstimmung? Fragte der Zurückhaltende ernst. Fast hätte Scheweck vor Verzweiflung gelacht. Ich weiß es nicht. An diesem Problem arbeite ich schon sehr lange. Schließlich trifft der Stein ja doch den Baum. Und weder die reine Sequenz noch die reine Simultanität kann das erklären. Und wir wollen gar nicht das reine dies oder das, sondern wir wollen Komplexität. Die Relation von Ursache und Wirkung, Mittel und Zweck. Unser Modell des Kosmos muss so unerschöpflich sein wie der Kosmos selbst. Eine Komplexität, die nicht nur Dauer, sondern auch Schöpfung einschließt, nicht nur Sein, sondern auch Werden, nicht nur Geometrie, sondern auch Ethik. Nicht nach der Antwort suchen wir, sondern danach, wie die Frage zu formulieren ist. Na schön, aber die Industrie braucht Antworten, stellte Deari fest. Langsam drehte sich Scheweck zu ihm um, blickte auf ihn hinab und sagte kein Wort. Es entstand ein bedrückendes Schweigen, das Wea elegant und mit leichter Hand überspielte, indem sie zum Thema der Zukunftsvoraussage zurückkehrte. Andere interessierten sich ebenfalls dafür, und nun begannen alle von ihren Erfahrungen mit Wahrsagerinnen und Hellsehern zu erzählen. Scheweck beschloss, nichts mehr zu sagen, welche Fragen ihm auch gestellt würden. Sein Durst war immer größer geworden. Er ließ sich vom Diener das Glas füllen und trank das wohlschmeckende, prickelnde Zeug in großen Zügen. Er sah sich im Zimmer um, versuchte seinen Ärger und seine Gereiztheit abzureagieren, indem er andere Menschen beobachtete. Doch sie alle verhielten sich jetzt sehr emotional für Yoti, schrien, lachten laut, unterbrachen einander. Ein Paar war in einer Ecke in sexuelle Vorspiele vertieft. Scheweck wandte sich angewidert ab. Egoisieren sie hier sogar beim Sex? Sich vor den Augen von Leuten ohne Partner zu streicheln und zu kopulieren war ebenso widerlich, wie vor den Augen Hungernder zu essen. Er lenkte seine Aufmerksamkeit wieder auf die Gruppe um ihn herum. Sie waren vom Wahrsagen zur Politik übergegangen und diskutierten nun über den Krieg, was Tu als nächstes unternehmen würde, was Ayo unternehmen würde, was der RWG unternehmen würde. »Warum sprechen Sie immer in Abstraktionen?« fragte er plötzlich und wunderte sich gleichzeitig, dass er etwas sagte, nachdem er doch beschlossen hatte, es nicht zu tun. »Nicht die Namen der Länder, sondern die Menschen sind es, die sich gegenseitig töten. Warum gehen die Soldaten ins Feld? Warum geht ein Mann hin und tötet fremde Menschen?« »Aber dafür sind die Soldaten doch da«, erklärte eine kleine, hellhäutige Frau mit einem Opal im Nabel verwundert. Mehrere Männer begannen Scheweck, das Prinzip der nationalen Souveränität zu erklären. Wer unterbrach sie? »Lasst ihn doch reden!« »Wie würden Sie dieses Problem lösen, Scheweck?« »Die Lösung liegt offen zutage.« »Wo?« »Anaris.« »Aber das, was sie da oben auf dem Mond tut, ist keine Lösung für unsere Probleme hier.« »Das Problem der Menschheit ist überall dasselbe. Überleben der Spezies, der Gruppe, des Einzelnen.« »Nationale Verteidigung«, rief jemand dazwischen. Sie diskutierten. Er diskutierte. Er wusste, was er sagen wollte, und wusste, dass sein Argument alle überzeugen müsste, denn es war klar und wahr. Er konnte sich aber irgendwie nicht richtig ausdrücken. Alle schrien durcheinander. Die kleine, hellhäutige Frau klopfte auf die breite Armlehne des Sessels, in dem sie saß, und er hockte sich darauf. Ihr geschorener, seidiger Schädel wandte sich zu ihm empor. »Hallo, Mann vom Mond«, sagte sie. Wea hatte sich kurz zu einer anderen Gruppe gesellt, kam aber jetzt zu ihm zurück. Ihr Gesicht war gerötet, ihre Augen groß und feucht. Einmal glaubte er, am anderen Ende des Raumes Pae zu sehen, aber es waren so viele Gesichter um ihn herum, dass sie ineinander verschwammen. Alles spielte sich irgendwie ruckweise ab, mit Unterbrechungen, und ihm war, als dürfte er als Zuschauer hinter den Kulissen vom Ablauf des zyklischen Kosmos aus der Hypothese der alten Gwarab zusehen. »Das Prinzip der gesetzlichen Autorität muss unbedingt aufrechterhalten werden, sonst degenerieren wir, rutschen wir ab in die Anarchie«, donnerte ein fetter, finster, dreinblickender Mann. »Ja, ja, degenerieren«, sagte Scheweck. »Das genießen wir jetzt seit 150 Jahren.« Die Zehen der kleinen, hellhäutigen Frau, die in offenen Silbersandalen steckten, schauten unter ihrem Rock hervor, der über und über mit Hunderten von winzigen Perlen bestickt war. »Aber erzählen Sie uns doch von Anaris«, bat Wea. »Wie ist es dort wirklich? Ist es wirklich so wunderbar?« Er hockte auf der Armlehne des Sessels, während Wea zu seinen Füßen auf einem Hocker saß, aufrecht und geschmeidig, mit zarten Brüsten, die ihn mit ihren blinden Augen anstarrten, mit lächelndem, selbstgefälligem, gerötetem Gesicht. Irgendetwas Dunkles schob sich vor Scheweks Denkvermögen, verdunkelte alles. Sein Mund war trocken. Er leerte das Glas, das ihm der Diener gerade gefüllt hatte. »Ich weiß es nicht«, antwortete er. Seine Zunge war wie gelähmt. »Nein, es ist nicht wunderbar. Es ist eine hässliche Welt. Nicht wie diese. Anaris besteht nur aus Staub und trockenen Bergen. Alles öde, alles trocken. Auch die Menschen sind nicht schön. Sie haben große Hände und Füße, so wie ich und der Diener dort. Aber keine großen Bäuche. Sie werden sehr schmutzig und baden zusammen. Das tut hier niemand. Die Städte sind sehr klein und langweilig, richtig trostlos, keine Paläste. Das Leben ist langweilig und besteht aus harter Arbeit. Man kann nicht immer bekommen, was man möchte, nicht einmal das, was man braucht, denn es ist einfach nicht genug da. Ihr Orasti habt von allem genug, genug Luft, genug Regen, Gras, Meere, Nahrung, Musik, Häuser, Fabriken, Maschinen, Bücher, Kleider, Geschichte. Ihr seid reich, ihr besitzt. Wir sind arm, wir leiden Mangel. Ihr habt, wir haben nicht. Hier ist alles schön, nur die Gesichter nicht. Auf Anaris ist gar nichts schön, nichts außer den Gesichtern. Die anderen Gesichter, die Männer und die Frauen. Etwas anderes haben wir nicht, wir haben nur uns. Hier sieht man den Schmuck, dort sieht man die Augen. Und in den Augen sieht man die Pracht des menschlichen Geistes. Weil unsere Männer und Frauen frei sind. Da sie nichts besitzen, sind sie frei. Und ihr, die Besitzenden, ihr seid besessen. Ihr lebt alle im Gefängnis, jeder für sich allein, mit einem Haufen all dessen, was er besitzt, um sich herum. Ihr lebt im Gefängnis und sterbt im Gefängnis. Das ist alles, was ich in euren Augen sehe. Die Mauer. Alle starrten ihn an. Er hörte seine laute Stimme noch immer in dem tiefen Schweigen nachklingen, spürte, wie seine Ohren glühten. Wieder ergriff die Dunkelheit, diese seltsame Dunkelheit hinter seiner Stirn von seinem Denken Besitz. »Mir ist schwindelig«, sagte er und stand auf. Wea war sofort neben ihm. »Hier entlang«, sagte sie, ein wenig atemlos lachend. Er folgte ihr, während sie ihm den Weg durch die Menschen bahnte. Er merkte, dass er sehr blass sein musste und das Schwindelgefühl wollte nicht weichen. Er hoffte, dass sie ihn zu einem Waschraum oder zu einem Fenster führte, wo er frische Luft schnappen konnte. Aber das Zimmer, in das sie kamen, war groß und durch indirektes Licht schwach beleuchtet. An der Wand stand ein hohes, riesiges weißes Bett. Ein Spiegel bedeckte die Hälfte der anderen Wand. Die Luft war erfüllt vom süßen Duft der Vorhänge, der Laken, des Parfüms, das Wea benutzte. »Sie sind einmalig«, sagte Wea, die in dem gedämpften Licht direkt vor ihm stand und zu ihm aufsah. Wieder mit diesem atemlosen Lachen. »Wirklich, sie sind unmöglich, einfach großartig.« Sie legte ihm die Hände auf die Schultern. »Himmel, die Gesichter, die die gemacht haben, dafür muss ich sie küssen.« Und sie stellte sich auf die Zehenspitzen und bot ihm ihren Mund, ihren weißen Hals und ihre nackten Brüste. Er packte sie und küsste ihren Mund, zwang unnachgiebig ihren Kopf zurück und dann küsste er ihren Hals und ihre Brüste. Zuerst gab sie nach, als hätte sie keinen Knochen im Leib, dann wand sie sich ein wenig, versuchte ihn lachend und sanft zurückzustoßen und begann zu reden. »Oh, nein, 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 jetzt benehmen Sie sich doch«, sagte sie. »Nun kommen Sie schon, wir müssen wieder zurück zur Party. Nein, Chevek, beruhigen Sie sich, das geht doch nicht«, er beachtete sie nicht. Er zog sie zum Bett und sie ließ sich ziehen, hörte aber nicht auf zu reden. Mit einer Hand fingerte er an den komplizierten Kleidern herum, die er trug, bis er seine Hose geöffnet hatte, dann tastete er an Weas Kleidung herum, dem tief aber festsitzenden Rockbund, den er nicht lösen konnte. »Nein, aufhören«, sagte sie. »Hören Sie, Chevek, es geht wirklich nicht, nicht jetzt. Ich habe kein Kontrazeptiv genommen, und wenn ich schwanger werde, geht's mir schlecht, denn mein Mann kommt in 2 Wochen nach Hause. Nein, lassen Sie mich los.« Aber er konnte sie nicht loslassen. Er presste sein Gesicht in ihr weiches, schweißfeuchtes, duftendes Fleisch. »Zerdrücken Sie mir nicht den Rock, das werden die Leute sehen. Himmel noch mal, warten Sie mal. Wir können etwas verabreden, wir können einen Ort ausmachen, an dem wir uns treffen. Ich muss an meinen Ruf denken. Ich kann meinem Mädchen nicht trauen. Warten Sie doch, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt.« Endlich bekam sie doch Angst vor seinem blinden Drängen, vor seiner Stärke und stieß ihn mit aller Kraft von sich, stieß mit beiden Händen gegen seine Brust. Er trat einen Schritt zurück, verwirrt von ihrer plötzlich so ängstlich schrillen Stimme und ihrer Weigerung, aber er konnte nicht aufhören. Ihr Widerstand reizte ihn nur noch mehr. Er riss sie an sich und sein Samen ergoss sich über die weiße Seide ihres Kleides. »Loslassen, lassen Sie los«, wiederholte sie immer noch im selben schrillen Flüsterton. Er ließ sie los, stand da, benommen, fummelte an seiner Hose herum, wollte sie schließen, betrachtete, verwirrt, seine klebrigen Finger. »Es tut mir leid. Ich dachte, Sie wollten...« Um Himmels Willen, Wea blickte auf ihren Rock hinab, zog die Falten auseinander. »Also wirklich, Jetzt muss ich mich umziehen. Scherweck stand mit offenem Mund, schwer atmend, mit herabhängenden Händen vor ihr. Dann machte er plötzlich Kehrt und stürzte aus dem Zimmer. Zurück in dem hell erleuchteten Partyraum stolperte er durch die Menschenmenge, wäre fast über ein Bein gefallen, bahnte sich einen Weg durch Körper, Kleider, Schmuck, Brüste, Augen, Kerzenflammen, Möbelstücke. Er rannte gegen einen Tisch. Auf dem Tisch stand eine Silberplatte mit winzigen, mit Fleisch, Sahne, Kräutern gefüllten Pastetchen, sorgfältig wie eine große blasse Blüte in konzentrischen Kreisen angerichtet. Scherweck rang nach Luft, krümmte sich und erbrach sich über die ganze Platte.